Hallo und herzlich willkommen heute zur 154. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die sechste im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Michael Andres vom gleichnamigen Weingut in Ruppertsberg in der Pfalz. Auch Michel, wie seine Freunde ihn nennen, blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück. Ende August hat er die Trauben für die Sektgrundweine geerntet und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erkannt, dass sich Fäulnisdruck breit macht. Da die physiologische Reife durch die Bank gut war, hat er dann zeitnah die Hauptlese begonnen. Wichtig war, sagt er, dass wir uns für eine zügige Ernte entschieden haben, auch wenn die Mostgewichte nicht in jedem Fall unseren Vorstellungen entsprochen haben. Weiteres Zuwarten hätte nur die Fäulnisproblematik verschärft. Aber auch zu diesem vergleichsweise frühen Lesezeitpunkt war penible Selektion erforderlich. Doch mit dem, was jetzt im Keller liegt, ist Michel und seine Tochter Elena, die nach dem Abschluss ihres Studiums in Geisenheim gerade in den Betrieb eingestiegen ist, sehr, sehr zufrieden. Wie Michel den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und welche Learnings er mit in die Zukunft nimmt, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Michel Andres. Los geht's! So, lieber Michel, ich schicke dir einen ganz herzlichen Gruß nach Ruppertshain in die Pfalz und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei bist.
Ja, danke schön. Ich schicke dir einen freundlichen Gruß in den Taunus.
Vielen Dank. Wie ist das Wetter heute bei euch?
Der Monat angepasst. Heute ist es bewölkt. Heute Morgen schön kalt, so 7 Grad gewesen. Und gestern hatten wir sogar den ersten Frost und in den tieferen Lagen sind auch die Blätter schon braun geworden jetzt.
Ah ja, wir hatten auch gestern den ersten Frost oder sogar den zweiten Tag hintereinander. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023 und bevor wir uns mal so ein bisschen die Entwicklung vom Winter, vom Frühjahr bis hin dann zur Ernte, zur Lese angucken und dann auch mal nochmal das Ergebnis ein bisschen genauer in den Augenschein nehmen, wie der Jahrgang war. Jetzt schon mal vorab die Frage, wie war er denn? Wie warst du zufrieden? Und wenn du das in 2, 3 Sätzen mal sagen solltest.
Es war angespannt. Das vorhin ist sehr früh gestattet. Wir haben das relativ früh erkannt, weil wir schnell auch in der Sektgrundweinlese waren, ab Ende August. Und haben dann versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die nicht zu klein war, um dann auch gut vorwärts zu kommen, weil wir viel selektionieren mussten. Also es war ein Kampf, den wir aber irgendwie auch bewältigt haben, weil wir letztendlich nur gesunde Trauben nach Hause geholt haben und auch dann im Keller so arbeiten konnten, ohne Kompromisse, wie wir das auch machen wollen.
Okay. Klingt interessant, vielversprechend, aber nicht ganz einfach. Lass uns mal zurückgucken. Gab es Altlasten vom Vorjahr, von 2022, was das Holz anbelangt, was die Wasserversorgung anbelangt oder andere Dinge, wo du sagst, naja, da hat der Vorjahrgang auch ein bisschen eine Rolle gespielt, wie sich das dann im Laufe des Jahres 2023 entwickelt hat.
Ja, 22 war es ja trocken und wir haben uns gefreut, dass über Winter doch wieder ein bisschen was aufgefüllt wurde, weil dann eigentlich ausreichend Niederschlag kam und auch in der schönen Regelmäßigkeit. Der Februar hat ein bisschen geschwächelt, da waren es nur 7 Liter, aber ansonsten kamen immer jeden Monat so 30 bis 40 Liter und das hat schon mal alles einen guten Eindruck gemacht. Der Austrieb war auch nicht super früh. Das war dann Ende April, eher vielleicht so ein bisschen wie Jahrgang 21 auch. Und dann kam die Blüte, ja, dann war genug Wasser da und das Wachstum war dann eigentlich zügig, so dass dann Anfang Juni schon die Blüte kam, also so um Blütestart war vielleicht so um den 5., 6. rum gewesen.
Okay, und wenn du jetzt mal die Zeit vom Austrieb bis zur Blüte dir anguckst, gab es da spezielle Gefahren, Risiken, die man dann behandeln oder angehen musste, damit das in der Folge dann wieder in geordneten Bahnen weitergehen kann?
Eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt keine Vorbelastung mit Krankheiten, also Oidium oder Perro aus dem Vorjahr, dass da schon mal sich was aufgebaut hat, wo man Angst haben müsste. Also da war alles sehr gesund gewesen. Und von daher war es eine angenehme Normalität, so wie das Jahr erstmal gestartet ist. Wo wir immer Angst haben, sind dann nochmal Spätfröste. War auch wieder knapp, weil wir immer mal unter die Null kommen im Mai und frühe Geschichten wie Chardonnay dann schon anfängt mit Knospenschwellen und langsam rauszukommen. Aber auch die Hürde war genommen. Von daher war der Start eigentlich ganz prima gewesen.
Wann musstest du das erste Mal raus, um Pflanzenschutz zu machen?
Das war dann so Richtung Mitte Mai eigentlich, also nicht super früh.
Okay. Und hast du es im Kopf bis zur Ernte, wie oft hast du auf dem Träger gesessen und Pflanzenschutz betrieben?
Meines war 12-mal. Es kam dann schon eher Sachen, wo man aufpassen musste. Also Oidium, der echte Mehltau, war dann durch die sehr warme Witterung schon am Start oder man musste aufpassen. Und deshalb haben wir eigentlich die wöchentliche Spritzung nicht verlassen. Wir haben da nicht groß Spritzungen gezogen. Erst dann ab Mitte Juli sind wir vielleicht mal 2, 3 Tage länger gegangen. Aber eigentlich musste man hauptsächlich wegen Oidium den Spritzabstand sehr exakt einhalten.
Okay. Und die Blüte war dann im Ende Juni, Mitte, Ende Juni?
Die war Anfang Juni
Okay.
und war eigentlich sehr zügig, weil wir warme Nächte hatten, weil wir warmes Wetter hatten. Und die Blüte ist sehr kompakt durchgerauscht.
Okay, also auch keine Verrieselung.
Eine Verriegelung, eher guter Gescheinsatz.
Okay. Aber in der Zeit ist ja dann auch wiederum meistens Oidium und Perodruck, oder?
Ja, also hauptsächlich war es Oidiumdruck. Im Juni waren nur 10 Liter Niederschlag. Im Mai waren es noch 30 Liter, aber Juni in der direkten Wachstumsphase vom Laub war eigentlich jetzt kein großer Peronospora-Druck. Da muss man eher auf den echten Mehltau aufpassen.
Okay. Aufpassen heißt rausfahren und Pflanzenschutz betreiben, ne?
Ja, halt, wenn es dann doch morgens Tau hat und ist über Tag sehr heiß, dann weiß man, dass es in Lauerstellung ist. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Es hat sich schon im Gebiet ein Oidium aufgebaut.
Okay. Und kann man da in der Phase auch schon was machen mit Laubwandmanagement?
Ja, wir öffnen die Laufwand leicht, so dass halt eine gute Belüftung da ist, dass auch der Pflanzenschutz sitzt. Also wir stellen die Trauben nicht nackt, aber wir gucken, dass wir die Laufwand belüften.
Okay. Und in manchen Jahren, weiß ich, gab es ja auch dann noch mal Gefahr durch Sauerwurm oder Grauschimmel. Wie war das dies Jahr?
Ich hatte Anfang August den Eindruck, dass so mancher Wurm durchgerutscht ist. Also die letzten Jahre hat es wirklich sehr perfekt hingehaut mit den Pheromonen und ansonsten ist ja keine weitere Bekämpfung da, außer natürlich über Nützlinge, die wir im Weinberg haben wollen. Und ich hatte so ein paar ne Wurmnester gefunden, wo ich gedacht habe, irgendwas ist dann doch durchgekommen, trotz Pheromon. Das waren vielleicht auch erste Ansätze, die später auch zu Fäulnisnestern geführt haben.
Okay.
Weil an Übergang praktisch Juli, August, also Anfang August hat er dann ja 80 Liter in kurzer Zeit, also auch richtig heftige Niederschläge. Die haben eigentlich genau das Defizit aufgefüllt, was eigentlich in Juli oder in Juni, in Juli entstanden ist. Wir waren da sehr froh drauf und das hat uns wieder sehr gut gestimmt. Und wir haben jetzt das Gefühl gehabt, dass jetzt Wasser da ist, um die Reife schön durchzuziehen.
Ja, das war verrückt. Juni, Juli war absolut trocken, ne? Ich habe mit vielen Winzern damals gesprochen. Alle sagen, extremer Trockenstress, der sich anbahnt oder schon da war. Und dann auf einmal, wie aus heiterem Himmel, gab es ein paar Regenwochen, die dann am Ende ja fast schon ein bisschen zu lange gedauert haben, oder?
Erstmal nimmt man da gern alles, was kommt, weil es immer noch ein Defizit ist, auch durch die Jahre 18, 19, 20, auch wieder 22. Also wir haben immer noch im Grundwasser ein Defizit, wo sich der Speicher nie super erholt hat. Von daher ist man erstmal froh. Und da war man in einer Phase, wo eigentlich auch Pflanzenschutz schon abgeschlossen war, Anfang August. Das heißt, man konnte dann auch gar nicht mehr groß mit Pflanzenschutz eingreifen. Wegen der Wartezeiten, weil wir ja auch Sekt praktisch herstellen und wir dann auch mit einer frühen Ernte rechnen, was dann so ab 18, 19, 20, 22 dann oft auch schon ab so 20. August losging. Dieses Jahr ging Sekt und Weinlese am 28. August los.
Wenn ich mir da nach dem vielen oder relativ vielen Regen das Mikroklima in der Laubwand oder rund um den Rebstock vorstelle, dann stelle ich mir da ein relativ feuchtes Klima vor. In anderen Jahren war ja eher das Problem, dass es Trockenstress oder Sonnenbrand gab, ne?
Ja, das war dann eigentlich alles gleichzeitig. Also wir hatten dann natürlich auch eine Verdunstungsphase aus dem Boden, wo dann immer Feuchtigkeit da ist. Wir hatten die ersten Fraßstellen praktisch von den paar Würmern, die durchgekommen sind. Und was sich dann aufgebaut hat, war die Population an Kirschessigfliege, die letzten Jahre eigentlich jetzt nicht stark zugeschlagen hatte. Die jetzt auch nicht groß die Rolle spielte, weil wir außer Spätburgunder und ein bisschen Schwarzriesling keine roten Sorten haben. Aber dieses Jahr hat sich die Population sehr stark aufgebaut und man hat dann auch Schäden in weißen Sorten gehabt, weil es gibt dann doch auch rote Nachbarweinberge und irgendwann ist die Pflege auch nicht wählerisch und geht dann auch rüber in die weißen Sorten.
Grauburgunder war betroffen, ne?
Grauburgunder ist so und so in diese Richtung sehr anfällig, weil es eben auch eine aubergine-farbene Birnhaut hat. Man hört es auch von Gewürztraminer, dass da sich auch gern reinsetzt.
Und wird in der Phase noch dann auch der Boden bearbeitet? Du hast es ja im Grunde genommen ja fast dauerbegrünt. Muss man da noch irgendwas machen?
Nee, also da sind wir einfach auf dem Weg, dass wir sehr früh Ruhe in unseren Boden reinkriegen wollen. Und das heißt, die letzte Bodenbearbeitung ist so, das ist dann Ende Juni. Dann wird im Boden nicht mehr rumgerührt. Dann wollen wir nicht mehr mineralisieren. Dann ist eigentlich die Zellteilung schon weit gelaufen. Das heißt, da braucht es auch nicht mehr viel Stickstoff.
Okay.
Und deshalb machen wir da eher schon eine Bremse rein. Wir machen dann schon in die zweite Gasse die Wiederbegrünung. Das heißt, unsere zweite Gasse ist eh nur kurz geöffnet, weil wir vom Frühjahr her so langsam unsere Begrünung, die in der Gasse ist, ans Bodenleben verfüttern und aber dann gleich wieder eine Begrünung einsehen, einfach um da eine Versicherung zu haben, dass wir keine Stickstoffübel bekommen, wenn mal wirklich Niederschlag im August kommt. Heißt Ruhe im Boden, das Bodenleben mineralisiert dann trotzdem in einer sehr ruhigen Art immer wieder Stickstoff, wenn es die Rebe noch braucht. Aber wir haben dann eine kleine Versicherung, dass keine großen Schübe kommen, die uns die Porträtisten nach vorne bringt.
Okay. Das heißt, du hast aber dann natürlich in den vielen Jahren vorher die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass du es genau so relaxed anpacken kannst, oder?
Ja, das ist einfach Beobachtung. Und wenn ich bei Kollegen sehe, die alles an Pflanzenschutz draufhauen, was es gibt, und auch bis die Wartezeit auch wirklich ausreizen und dann trotzdem Botrytis haben, dann war das oft auch die Beobachtung, dass lange Bodenbearbeitung gemacht wird. Was ich dieses Jahr an Fehlern auch gesehen habe, war, dass dann erst Bodenbearbeitung gemacht wurde im August, als die Böden wieder feucht waren und gut bearbeitbar. Da wurde nochmal richtig bearbeitet, um die Winterbegrünung einzusehen, aber dadurch wurde unheimlich viel nochmal mineralisiert zum falschen Zeitpunkt. Weil es eben warm war, Wasser war da und dann nochmal Bodenbearbeitung, das ist einfach nochmal stickstofffrei.
Achtest du auch auf ein ganz spezielles Blattfruchtverhältnis, auch im Hinblick auf den Ertrag und die Qualität, die du anvisierst?
Ist eine Sache, wo man sich intensiver mit befassen muss. Eigentlich denke ich manchmal, wir haben vielleicht eine zu hohe Laubwand und dadurch geht die Vegetation zu schnell. Also wir haben dann eher eine Turboreifezeit und wir müssen vielleicht überlegen, ob wir mit der Laubwand in Zukunft gar nicht mehr so hoch gehen, um nicht zu schnelle Reife zu haben. Um mit der Reife vielleicht auch ein bisschen nach hinten wieder zu kommen.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber auch die Beobachtung gewesen, dass nicht immer in heißen Jahren die Zuckerbildung schnell geht. Also auch dieses Jahr, wenn ich sagen, dass trotz jetzt Wasser und Hitze alles sehr schnell ging in der Öchselentwicklung.
Okay.
Das ist dann doch, weil im Gebiet dann doch vielleicht Wasserdefizit ist, was die Rebe dann doch auch mehr in einem Notmodus ist, wo sie nicht sehr schnell Zucker produziert. Also muss man da immer abwägen. Man braucht dann doch die Blattmasse. Andererseits muss man auch über die Blattmasse nachdenken. Wenn es trocken ist, eine große Blattmasse verbraucht auch mehr Wasser. Also das ist ein Thema, wo man sich zu mehr mit beschäftigen muss.
Ja, das sieht ja, was du berichtest, so ein bisschen auch nach einem mehr oder weniger innerem Gleichgewicht in deinen Weinbergen aus. Das heißt, ich denke dann auch grüne Lese oder Traubenhalbierung ist dann wahrscheinlich kein Thema, oder?
Ja, man muss auch überlegen, wenn man Trauben halbiert, die Säure sitzt schon mehr auch in der Traubenspitze und dadurch wird man ja auch vielleicht Säure entfernen, die man gerne noch hätte. Und deshalb versucht man diesen Weg eigentlich. Ich bin da nicht dogmatisch und schließe sowas aus. Wenn ich sehe, dass was sehr kompakt wird, mache ich das vielleicht auch mal in einem Jahr. Aber eigentlich im Schnitt der Jahre machen wir das nicht. Was wir dieses Jahr schon gemacht haben, war Parzellen, die nicht so alt sind, dann auch in der trockenen Phase ein bisschen entlasten, korrigieren. Und das aber in verschiedenen Etappen, nicht im Hauruck-Verfahren auf einmal, weil ich denke, wenn man zu stark reduziert und dann Feuchtigkeit kommt, dann kann zu viel Power in die zu wenig Trauben reingehen. Also man muss das einfach stufenweise machen. Und auch nur da, wo es dann wirklich nötig ist. Wir haben es einfach so, dass wir im Schnitt zwischen 5 und 7.000 Liter vom Hektar ernten, ohne viel einzugreifen mit Reduzierung.
Ich war ja Ende August bei dir auf dem Hof und da kamt ihr gerade von der Lese eines Jungfeldes, glaube ich. Habt ihr für Sekt Grundwein geholt. Was sind für dich die entscheidenden Reifeparameter, die dich dann motivieren zu sagen, jetzt geht's los?
Natürlich auch die Birnhaut kontrollieren, die Kerne kontrollieren. Als Hersteller müssen wir natürlich sehr auf pH-Wert achten, auf Säure. Und wir machen die Ernte dann nicht immer am Mostgewicht nur fest, sondern probieren dann natürlich auch mal messen pH-Werte vorher und gucken, weil wir nicht ansäuern wollen, dass wir dann auch zügig ernten gehen. Zum Beispiel beim Spätburgunder war es so, dass schon bei 72 Öchsle die Birnhaut unheimlich durchgefärbt war und die Säure runterging. Und dann war die Entscheidung, das einfach auch leichter zu ernten mit weniger Alkohol. weil es dann ganz schwer gewesen wäre, auch noch später ein Blanc de Noir zu pressen aus dem.
Verstehe.
Das sind individuelle Entscheidungen letztlich.
Individuelle Entscheidungen im Hinblick auf den Typ Wein oder
Pro
Schaumwein.
Rebsorte, pro Weinberg letztendlich.
Ja. Ja, aber das, darum geht es im Grunde genommen, dass du da verschiedene Parameter hast, physiologische Reife, Aromatik, Phenolik, natürlich auch die Zuckerreife, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Du hast den pH-Wert, die Säure genannt. Und da gibt es so einen mehr oder weniger idealen Mix dieser Faktoren, ne?
Genau. Wir haben auch die Angst verloren vor frühen Lesen für Sekt. Seit wir Biodynamie machen, haben wir einfach das Gefühl, dass die Rebe, also dass die Trauben mit auch weniger Alkoholreife schon sehr physiologisch, also trotzdem eine gute physiologische Reife hat. Und auch Sachen, die wir mit 72 oder 75 für Sekt, Öxle für Sekt ernten, präsentieren sich als Grundwein dann auch eher schon beerig und gar nicht sehr grün, also nicht viel grüner Apfel oder sowas. Und mir würde das sogar als Wein schon gern trinken wollen, bevor es veredelt ist, zu Sekt. Also von daher habe ich keine Angst vor einer frühen Lese bei Sekt.
Verstehe. Und du hast auch verschiedene Rebsorten. Riesling kommt doch, glaube ich, mit Kirschessigfliege, das war ja eine der großen Gefahren in diesem Herbst, besser zurecht als die Burgunder, oder?
Ja, aber es gab noch eine zweite Problematik und das war eine wilde Hefe, die hat den Namen Hansiaspora uvarium und die zermürbt auch die Beerenhaut und macht dann sehr großflächig Trauben schnell kaputt und da entsteht auch der, also die hatten, kann sehr hohen Grad an Essig bilden. Und das war neben der Kirschessigfliege eigentlich die größte Gefahr. Und man denkt ja eigentlich, wenn man Top-Wetter hat im September, das heißt sehr schöne, trockene, lange Periode. Im Normalfall wird man dann denken, ja, wenn Fäulnis da ist, das trocknet dann weg und dann stabilisiert sich alles. Aber logischerweise explodieren Mikroorganismen mit Wärme natürlich schneller in der Vermehrung. Und so hat sich eben diese Wildhefe sehr stark ausgebreitet. Und wenn ich jetzt auch im Grauburgunder geguckt habe, war da ein bisschen kirschessig. Aber die größere Schwachstelle war wirklich diese wilde Hefe, die sehr schnell Essig gebildet hat.
Bei allen Rebsorten?
Ja, auch bei Riesling. Das hat man überall gefunden. Und das hat natürlich die Ernte in der Geschwindigkeit beschleunigen müssen. Da war man dann doch zügig dran und wir haben uns da auch in kleinen Lesepausen sind wir dann auch in Rebsorten, die wir später ernten wollten und haben da die Belastung schon mal rausgenommen. Das heißt, wir haben dann eben diese Fäulnisherde rausgeschnitten und das war sehr effektvoll. Dann hat sich das gegenseitig nicht so angesteckt. Man muss einfach überlegen, bei dem warmen Wetter läuft da irgendwann auch aus den faulen Trauben der Saft und das auf die nächste Traube. Das heißt, die Mikroorganismen werden da einfach weiter verteilt. Und deshalb haben wir im Riesling dann in allen Lagen dann schnell die Belastung ausgenommen, um da nicht so explosiv zu haben.
Okay, Michel, also das war eine sehr kompakte, schnelle Ernte, oder?
Ja, jetzt in unserem Fall war das von 28. August bis 23. September.
Okay, ja, fast 4 Wochen, 3,5 Wochen.
Da haben wir uns ja schon die letzten Jahre darauf eingestellt, dass wir eher kompakte Ernten haben. Das heißt, man muss von der Verarbeitung darauf ausrüsten, dann eben eine zweite Presse unter Umständen. Und man muss mit Personal aufstocken, dass man jede Parzelle zum optimalen Zeitpunkt holen kann. Und natürlich wurden wir auch langsam, weil wir alles selektioniert haben und an vielen Trauben rumschnibbeln mussten und das sehr akkurat machen wollten, sodass wir im Keller dann in diesem Jahrgang trotzdem nicht schönen und mit Kohle dran müssen. Und das war das Ziel und das haben wir auch bewältigt, aber das war schon eine große Aufgabe, dieses.
Also, du erntest ja, wenn ich das richtig verstehe, alles mit Hand. Ich war aber auch in der Erntezeit in der Region, in der Pfalz, und habe natürlich da auch die ein oder andere Erntemaschine gesehen. Wie funktioniert das mit so einer Maschine unter diesen Jahrgangsbedingungen?
Qualitätsbetriebe, die trotzdem Vollernter eingesetzt haben, haben dann natürlich ihre Handmannschaft durchgeschickt, um das Grobe rauszuholen. Letztendlich hat man aber oft bei der Handlese, erst wenn man den Trauben in der Hand hatte und die Rückseite sah, gemerkt, was noch wegzuschnibbeln war. Das heißt, man kann da schon grob das Problem so ein bisschen runterschrauben, aber man kann es nicht ganz ausschließen. Dieses Jahr hat der Vollernter für mich nur einen Vorteil gehabt. Also wir
Geschwindigkeit,
haben,
ne?
das war, dass die Leute, die Vollernter eingesetzt haben, den nachts einsetzen konnten.
Okay.
Das heißt, wenn es kühler war, das heißt, das Lesegut ist nicht so warm in den Keller gekommen. Diese Option hatten wir jetzt nicht. Also wir mussten, da wir haben dann schon auch in die warme Zeit in den Mittag oft reingeerntet und haben dann halt die Moste runtergekühlt, aber das auch nicht stark, weil wir ja spontan gären wollen, haben die dann einfach so auf 15 Grad runter gekühlt.
Aber es war ja eine historisch warme Situation während der Lese. Also da gab es ja Tage, die gingen an die 30 Grad, oder?
Ja, dieses Jahr haben wir extrem viel Bergquelle Mineralwasser verbraucht, muss ich sagen. Das Leseteam hat wirklich auch ein bisschen gelitten unter diesen heißen Temperaturen. Man könnte natürlich immer noch früher anfangen, aber wir mussten trotzdem 8 Stunden mindestens draußen ernten, um einfach keine Geschwindigkeit zu verlieren. Und deshalb mussten wir da durch, also durch das Wetter.
Okay, also für euch war es sehr warm. Für die Trauben war es ja vielleicht auch ein bisschen warm. Du hast eben angedeutet, du hast sie dann runtergekühlt und du hast eine zweite Presse, um dann auch die Möglichkeit zu haben, die Dinge schnell zu verarbeiten.
Genau, oder wenn man 2 Gemen angegangen ist am Tag, 2 Parzellen oder 2 Rebsorten, dass sich das dann auch während das eine gepresst hat. Also beim Sekt presst man ja auch lang mit wenig Druck. Das heißt, dann konnte ich trotzdem die zweite Sache schon anfangen.
Okay. Jetzt mal zur finalen Einschätzung. Wie ist die Qualität? Wie ist die Qualität A für die Sekte, die du produzierst? B, wie ist sie, sagen wir mal, für Riesling? Und C, wie ist sie für die Burgunder?
Am Sektgrundwein haben wir wirklich sehr schöne pH-Werte gehabt. Vieles um die 3, also vielleicht mal das höchste war 3,2. Wir haben natürlich dementsprechend auch früh mit der Pressung, also wir haben die Endphase weggeschaltet in der Sektpresspressung und dann auch auf Ausbeute verzichtet. Also den ersten Chardonnay, wo du auch auf dem Hof warst, als wir das geerntet haben, dann haben wir nur 50% ausgegrenzt,
Okay.
weil der pH-Wert dann schlechter wurde, haben wir einfach aufgehört. Von daher haben wir mit diesem Werkzeug konnten wir sehr gute pH-Werte reinkriegen. Und was überhaupt schön war, wir hatten super schöne Spontangärungen, die eigentlich in 6 bis 12 Tagen durch waren. Also
Wow.
das, was die Weinlabore praktisch und die Weinbauschule gesagt hat, dass die Nährstoffwerte nicht gut sind in den Mosten, könnten wir zumindest über wir haben es nicht gemessen, aber über die schönen Gärungen können wir das nicht bestätigen. Das lief einfach einwandfrei und einfach ohne. Da muss man es keinen Kopf machen.
Verstehe.
Bei Riesling und Burgunder war es einfach so, dass die Aromatik eigentlich sehr gut war. Also von daher ist die Voraussetzung für guten Wein gegeben. Und dadurch, dass wir nur gesunde Trauben heimgefahren haben und auch die schonend und eher lang und schonend gepresst haben, haben wir auch da eigentlich Säuren, mit denen wir sehr zufrieden sind. Die Säure wird sich auch, wenn jetzt noch eine malolaktische Gärung läuft, auch nicht mehr wahnsinnig verändern, weil in der Statistik habe ich gesehen, dass die Weinsäure bis zu 90% war. Das heißt, wir haben jetzt ja wenig Äpfelsäure. Das heißt, da kann gar nicht mehr viel Säure abgebaut werden. Und wir kamen eigentlich auch ohne Säuerung durch, weil wir wissen, wie wir Sekt-Kronweine pressen müssen. Das wenden wir natürlich dann auch bei Stillwein an und verzichten da auch auf die letzte Ausbeute und konnten dadurch auch gute Säure erhalten und eben gute pH-Werte erzielen.
Aber umgekehrt heißt es, es war gar nicht die Regel, dass die Säure hoch war, eher war sie niedrig.
Man spricht ja dann, also sie ist schnell runtergegangen, also eigentlich rasend im August, aber man spricht ja von der Plateauzone. Irgendwann verlangsamt sich der Säureabbau. Wenn das noch auf dem Niveau stattfindet, wo man noch als für gut befindet, und dann war das nichts Dramatisches. Ich denke halt nur, es war jetzt für mich kein Jahrgang für Standzeiten, wo die Säure noch mehr geht, und es war auch ein Jahr eher für schnelle Verarbeitung, vielleicht ein bisschen längere Pressungen, aber ansonsten die Trauben zügig nach Hause bringen und schon verarbeiten.
Wenn du mal über deinen betrieblichen Horizont hinausschaust, ist das, was du da jetzt beschrieben hast, von deinen speziellen Weinbergen, von deinen Erfahrungen, auch das, was du von anderen Winzern so gehört hast?
Wir kommen jetzt alle erst wieder aus den Löchern gekrochen nach der Ernte. Wir waren alle sehr fokussiert und wir werden uns treffen und austauschen. Aber ich habe nur mitgekriegt, dass dieses Jahr jeder sehr fokussiert gekämpft hat, die Trauben gesund nach Hause zu bringen, und dass es sehr, sehr aufwendig war.
Wenn du nach vorne guckst, deine Weine füllst du ja wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres, manche erst noch sehr viel später ab, von den Sekten ganz zu schweigen. Wie wird der Entwicklungsverlauf sein? Wird es ein Jahrgang sein, der sich eher schnell zugänglich und offen zeigt, oder wird es einer sein, der einfach einen Tick länger braucht?
Ich glaube, ja, jetzt speziell für meinen Betrieb gesprochen, werden wir auch diesem Jahrgang eher Zeit geben. Soll schon seine Zeit auf der Voll- oder Feinhefe haben, um sich selber zu balancieren. Alle Weine sind trocken, bis auf mehr oder weniger null Zucker durchgegoren. Und bieten dadurch auch eine Sicherheit, dass man sie schön auf Hefe lassen kann, eben weil die pH-Werte auch gut sind. Das heißt, wir werden das schon auch ausreizen, die möglichst lange auf der Hefe zu lagern.
Fein, lieber Michel, ich bin ganz gespannt, die ersten Tröpfchen zu probieren, vielleicht auch schon demnächst mal aus dem Fass. Ich danke dir ganz herzlich, schön, dass du dabei warst. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus werden sich freuen, hier mal einen Eindruck von diesem interessanten, spannenden und herausfordernden Jahrgang zu bekommen. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Dann bis bald.
Bis bald. So, ihr Lieben, das war die 154. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Michael Andres aus Ruppertsberg in der Pfalz, der uns einen, wie ich meine, exzellenten Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Eine prima Lehrstunde, wie wichtig zwei Dinge sind. Erstens, intakte Ökosysteme, Bodengesundheit und Rebanlagen, die sich in einem guten Gleichgewicht befinden. Und zweitens, nah am Geschehen in den Weinbergen dran zu sein, um dann die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem weiteren Winzer aus der Pfalz, diesmal der Südpfalz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.